Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Menschen brauchen Erzählungen. Erzählungen dienen nicht nur dem Zeitvertreib, sondern sie vermitteln Werte und prägen uns dabei viel stärker, als eine theoretische Erklärung das tun könnte. Darum besitzen alle Kulturen zu allen Zeiten der Menschheit ihre Geschichten, wie die Märchen unserer Kindheit oder Star Wars und den Herrn der Ringe. Sinnstiftende Erzählungen nennt man Narrative. Das Narrativ zum Beispiel vom Tellerwäscher zum Millionär steht symbolisch für den amerikanischen Traum vom Aufstieg durch Fleiß und Geschick. Dass dieser Traum sich nur selten, sehr selten erfüllt, ist zweitrangig, denn Narrative wirken stark durch ihren Symbolcharakter. Sie sollen Menschen bewegen. Und je griffiger die Botschaft des Narrativs, desto wirksamer ist es. Besonders in Krisenzeiten wie der unsrigen hört man immer wieder, dass wir ein neues Narrativ brauchen. Nicht jedes Narrativ aber ist wahr und gut. Und wir tun gut daran, die Narrative, die uns angeboten werden, kritisch zu prüfen, um nicht irrigen Zielen zu folgen. Auch die Bibel hat ihre Narrative und auch die sind oft in Krisenzeiten entstanden. Und sie handeln von Gottes Eingreifen für sein Volk in aussichtsloser Lage. Der Auszug Israels aus Ägypten oder der Kampf Davids gegen Goliath sind prägend im Bewusstsein des Volkes Gottes verankert. Rund 300 Jahre nach David und 200 Jahre nach der Trennung Israels in ein Nordreich Israel und ein Südreich Juda steht das Volk erneut vor einer schweren Krise. Etwa um 700 vor Christus bedroht die Weltmacht Assyrien die staatliche Existenz des Gottesvolkes. Die Propheten Hosea, Micha und Jesaja erklären diese Bedrohung als Strafe Gottes für den Ungehorsam des Volkes gegen Gott. Doch anstatt nun zu Gott umzukehren und auf ihn zu hören, vertrauen die Führer auf militärische Allianzen und fremde Götter. Und so geht im Jahre 721 vor Christus das Nordreich schließlich unter. Im Südreich Juda nehmen sich einige der Könige die Worte der Propheten zu Herzen. Und sie richten sich neu auf Gott aus. Doch dazwischen herrschen andere, gottlose Regenten. In diese Zeit nun fällt eine Botschaft Jesajas, die man als Kernnarrativ der Bibel bezeichnen kann. Wir hören auf Jesaja Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. Sie haben das auch auf Ihrem Gottesdienstblatt, aber ich gebe Ihnen den Tipp, vielleicht einfach mal die Augen zu schließen und diese Botschaft auf sich wirken zu lassen. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Vater, danke für dieses Wort und hilf, dass wir es verstehen und erfassen für unser Leben. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte dieses Kernnarrativ der Bibel mit Ihnen in 6 Punkten näher betrachten. Erstens, der Stumpf bringt Frucht. In den vorangehenden Kapiteln verwendet Jesaja für die Beziehung der Menschen zu Gott Bilder aus der Pflanzenwelt. Zedern und Eichen symbolisieren den Hochmut des Nordreiches. Der Weinbauer, der edle Reben pflanzt, steht für Gottes Mühe um sein Volk. Das Gericht über die Selbstherrlichen zeigt sich in der Zerstörung des Weinbergs und dem Fällen des Waldes. Israel hatte sich eingebildet, durch politisches Taktieren dem von den Propheten wiederholt angekündigten Gericht über ihre Gottlosigkeit zu entgehen. Dem stellt Jesaja ein klares Nein entgegen. Ihr werdet fallen. Doch dann sagt er Erstaunliches. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Trotz aller Abscheulichkeiten, die Israel sich geleistet hat, gibt Gott sein Volk nicht auf. Er lässt die Wurzel im Boden, behält einen Stamm oder Stumpf zurück. Und dieser treibt dann aus und lässt neue Frucht wachsen. Die Begriffe Reis und Zweig zeigen, dass hier kein mächtiger, eindrucksvoller Baum wächst. Und doch entsteht Frucht. Frucht, nach der Gott sich sehnt. Bei seinem Volk und bei jedem einzelnen Menschen. Dieser Stumpf ist nach Isai benannt, dem Vater Davids, von dem auch Jesus abstammt. Und dieses Bild von Reis und Zweig, Stamm und Wurzel, das kehrt in der Bibel immer wieder. In Kapitel 53 im Lied vom leidenden Gottesknecht schreibt Jesaja: Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Die ersten Christen sahen darin eine Vorhersage auf Jesus, der nicht machtvoll und herrisch auftrat. Die Offenbarung nennt Jesus die Wurzel Davids. Und das Wort für Zweig hat im Hebräischen die Konsonantenwurzel Nezer. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Wurzel später in der Bezeichnung Jesu als Nazarener anklingt. In dem Bild Jesajas zeigt sich ein Wesenszug Gottes. Gott handelt nicht durch mächtige Bäume, sondern durch dürre Zweige, die aus abgewirtschafteten Stümpfen hervorsprießen. Er baut sein Reich durch die kinderlose Sarah und Abraham, den verstoßenen Mose, den kleinen David, die überforderten Jünger. Nicht unsere Stärke und Erfolge sind der Boden, aus dem Frucht wächst. Aus den Trümmern unseres gottlosen Hochmuts und unseres hilflosen Scheiterns bringt Gott Neues hervor. Gott kommt gern unscheinbar und leise, so wie in Jesus. Der zweite Punkt, das Wirken des Geistes Gottes. Es ist nicht menschliche Anstrengung oder Eigenschaft, die das Neue bewirkt. Es ist der Geist Jahwes, der Geist des unwandelbaren, zuverlässigen, den Menschen zugewandten Gottes. Dieser Geist leitete auch Saul und David. Doch wich er von Saul nach dessen Ungehorsam. Und David betete nach seinem Ehebruch: Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Von dem neuen Herrscher, von dem Jesaja spricht, heißt es aber: Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Mit diesem Ruhen ist die bleibende Gegenwart gemeint. Dieser Herrscher wird ganz geprägt und durchdrungen vom Jahwe-Geist. Es ist das, was Johannes der Täufer von Jesus bezeugt. Auf wen du den Geist siehst herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es. Das Wesen und Wirken dieses Geistes beschreibt Jesaja in drei Wortpaaren als Geist der Weisheit und des Verstandes, Geist des Rates und der Stärke, Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und das steht in deutlichem Gegensatz zur Wirklichkeit Israels zur Zeit des Jesaja. Die Menschen sind in ihren eigenen Augen weise und verstehen die Pläne Gottes doch nicht. Sie setzen auf ihre eigenen Ratschläge und Stärke und kommen darüber zu Fall. Sie weigern sich, das Handeln Jahwes anzuerkennen und fürchten Menschen statt Gott. Durch Weisheit und Verstand erfasst der neue Herrscher die entscheidenden Zusammenhänge, um Recht zu sprechen. Durch Rat und Stärke ist er befähigt, das Richtige zu planen und durchzusetzen. Erkenntnis und Furcht des Herrn zeigen seine völlige Ausrichtung auf Gott. Hieraus allein wird Neues wachsen. In dieser Ausrichtung, diesem Geist, unterscheidet sich der neue Herrscher, unterscheidet sich Jesus von allen, die vor ihm gewesen sind. Der dritte Punkt, Gerechtigkeit und Treue oder Wahrheit. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften, sagt Jesaja. Das Wort für Gurt, der die Kleidung zusammenhält, kann auch Schurz bedeuten. Ein eng anliegendes Kleidungsstück, das dem Leib am nächsten ist. Beides symbolisiert, dass Gerechtigkeit und Treue unverzichtbarer Bestandteil der Ausstattung des neuen Herrschers sind. Für Treue kann auch Wahrheit übersetzt werden. Denn Wahrheit ist in der Bibel kein Ergebnis abstrakten Denkens, sondern ist die Zuverlässigkeit, die sich in einer treuen Beziehung ausdrückt. Die Einheit von Gerechtigkeit und Treue oder Gerechtigkeit und Wahrheit wird im Alten Testament einzig von Jahwe ausgesagt. Und das gilt auch in Verbindung mit dem Gericht, wie wir es vorhin in Psalm 96 gesprochen haben. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Aber Gerechtigkeit und Wahrheit bezeugt das Neue Testament auch von Jesus. Als Pilatus über Jesus zu Gericht sitzt, warnt seine Frau ihn: lass die Hände von diesem Gerechten. Der römische Offizier bezeugt nach der Kreuzigung Jesu, dieser Mensch war tatsächlich ein Gerechter. Und Jesus Christus kann mit Recht von sich selbst sagen, ich bin die Wahrheit. Gerechtigkeit im Sinne einer völligen Übereinstimmung mit Gottes Willen ist uns Menschen nicht möglich. Sie kann auch nicht erworben werden. Darum bekennt Jesaja später, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Gerechtigkeit ist nur Gott zu eigen. Und sie kann uns nur von ihm verliehen werden. Auch Treue und Wahrheit im Sinne von Unzweideutigkeit, Beständigkeit und Zuverlässigkeit ist Wesenskern Gottes. Das drückt schon der Gottesname Jahwe aus. Ich bin der Ich Bin, der unwandelbare, gegenwärtige Gott. Dass dem neuen Herrscher Gerechtigkeit und Treue oder Wahrheit zugesprochen wird, zeigt seine vollkommene Übereinstimmung mit Jahwe. Sie erfüllt sich letztlich in Jesu Wort, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der vierte Punkt, Gott richtet durch sein Wort. Wir alle sehnen uns nach Gerechtigkeit, die dem Bösen Einhalt gebietet und das Gute belohnt. Das Böse sind in unseren Augen dabei meistens die anderen. Wenn es an uns selbst geht, ist der Gedanke an ein Gericht und vor allem an ein Endgericht Gottes sehr viel schwerer zu ertragen. Zumindest bei uns sollte Gott doch ein Auge zudrücken. Ein Gericht aber, das nicht Gerechtigkeit und Wahrheit folgt, taugt nicht. Wir Deutschen hatten in den Diktaturen des letzten Jahrhunderts reichlich Erfahrung mit Unrechtsprechung. Der neue Herrscher wird in Gerechtigkeit und Wahrheit richten. Nicht nach Augenschein und Hörensagen oder Ansehen der Person. Er wird die Armen und Elenden nicht verachten, aber er wird sie auch nicht bevorzugen. Und die Machtmenschen, die ihre Pläne gottlos und rücksichtslos und mit Gewalt durchsetzen, wird er zur Rechenschaft ziehen. Dem gerechten Gericht des neuen Herrschers wird sich niemand entziehen können. Er richtet mit dem Stabe seines Mundes und mit dem Odem seiner Lippen, sagt Jesaja. Im Hebräischen sind das Wort für Atem und Geist identisch. Es ist das Wort und der Geist, durch die das Urteil ergeht. So auch bei Jesus. Wo Jesus Menschen begegnet, vollzieht sich das Gericht in seinen Worten. Sei es im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen oder mit dem reichen jungen Mann, sei es in der Bergpredigt oder in der Gerichtsverhandlung vor dem hohen Priester und vor Pilatus, mit wenigen Worten legt Jesus die Abgründe der menschlichen Seele bloß und kommt auf den Kern. Da gibt es kein Entrinnen. Auch am Ende der Tage wird es sein Wort sein, welches Gericht spricht. Im Gleichnis vom Weltgericht in Matthäus 25 kommt es nicht darauf an, wie die Schafe und Böcke sich selbst sehen, sondern wie Jesus sie sieht und was er über sie sagt. Das gilt auch für uns. Gottes Wort will in uns jetzt schon wahre Selbsterkenntnis bewirken. Vielleicht entziehen wir uns deshalb dem Hören auf die Bibel so gern. Dabei könnten wir uns keinen besseren Richter wünschen als Jesus. Er hat die Tiefen der menschlichen Existenz durchlebt und durchlitten. Er kennt die Winkel und Verstecke unseres Lebens. Er weiß, wo wir Opfer sind und wo Täter. Er wird vollkommen wahrhaftig und vollkommen gerecht richten. Und er hat die Strafe für unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Wer sein Leben jetzt schon unter Gericht und Gnade Jesu stellt, der ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Ein fünftes: Gottes Heil umfasst die Schöpfung. Die Neuordnung unter dem neuen Herrscher beschränkt sich nicht auf das Miteinander der Menschen. Sie umfasst auch die Schöpfung, denn sie, schreibt Paulus, sehnt sich danach, frei zu werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Jesaja beschreibt dies in Bildern friedlichen Miteinanders von Wolf und Lamm, Panther und Böcklein, Kalb und Löwe, Kuh und Bären und mittendrin ein kleines Kind, das unbekümmert und ungefährdet mit der Schlange spielt. Der neue Herrscher, der Gesalbte Gottes, heilt den Riss, der durch die Schöpfung geht. Wir Menschen können dies nicht. Es bleibt der Wiederkunft Jesu vorbehalten. Und dennoch sollte uns Gottes Liebe zu seiner Schöpfung prägen in unserem Umgang mit seiner Welt, im persönlichen wie im politischen Bereich. Wir können nicht mit dem Hinweis auf die Vergänglichkeit der Schöpfung so tun, als hätten wir mit der rücksichtslosen Plünderung dieses Planeten nichts zu tun. Wir können nicht den Schöpfer lieben und seine Schöpfung missachten. Gott wird uns dereinst auch danach fragen, wie wir an seiner Schöpfung gehandelt haben. Ein sechster und letzter Punkt: Gottes Gesalbter ist die Mitte. Jesajas Worte gipfeln in der gewaltigen Schau einer umfassenden Gotteserkenntnis durch den neuen Herrscher, der dasteht als Zeichen für die Völker und nachdem die Völker fragen werden. Diese Verheißung erfüllt sich im Kommen Jesu, von dem Johannes in Kapitel 1, Vers 14 sagt: Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. In Jesus kommt Gott und lässt sich erkennen. Er wird hörbar, sichtbar, fühlbar, erlebbar für alle Menschen aller Völker. Er drängt sich nicht auf, sondern er wartet, dass wir ihn einlassen. Doch da, wo er die Mitte ist, wächst Erkenntnis Gottes. Und Bosheit und Schaden verlieren ihren Raum. Das gilt für unser persönliches Leben wie für unser Miteinander. Dieses Kernnarrativ der Bibel ist zuverlässig. Und es wird in Jesus Wirklichkeit. Er ist der Zweig aus dem Stumpf Isais. In ihm wohnt der Geist Gottes. Er lebt Gerechtigkeit und Treue. Sein Wort bewirkt Klarheit. Seine Gegenwart schafft Heil. Dies Narrativ wird sich vollenden, wenn Jesus wiederkommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. An dieser Vollendung werden wir teilhaben, wenn wir ihm den Stolz und die Trümmer unseres Lebens geben. Er wartet darauf, in uns jetzt schon Neues wachsen zu lassen. Er will uns mit seinem Geist erfüllen. Er ist das Wort, das in uns Gerechtigkeit und Treue wirkt. Durch ihn wird auch unser Leben von Gottes Heil erfasst. Amen.